Denn die ehemalige Außenministerin
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 22. Dezember, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem Kleindorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben und allen unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, unsere 99. Folge heute zum 4. Advent, zumindest dann in 2 Tagen, wenn die Sendung ausgestrahlt wird. Weihnachten, Heiligabend steht vor der Tür, einige ruhige, besinnliche Tage mit der Familie stehen an. Zumindest für unsere Zuhörer, zumindest für mich, bei Ihnen in Russland ist das ja etwas anders, wie Sie mir gerade erzählt haben. Sie werden am 24. und am 25. arbeiten. Am 25. haben Sie ein 8-Stunden-Seminar, da wo wir alle gemütlich mit unseren Familien zusammensitzen, sind Sie am Arbeiten, Frau Kneißl. Und ja, wir haben heute auch wieder einiges zu besprechen in unserem Podcast. Es wird unter anderem darum gehen, dass ein hochrangiger General ermordet worden ist auf den Straßen von Moskau. Wir werden über die Rede bzw. eine Fragerunde des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sprechen kommen. Es gibt neue Bemühungen rund um westliche Friedenstruppen. Es gab ein spannendes Interview mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und eine UN-Resolution zum Narzissmus, die von Deutschland abgelehnt worden ist. Das möchten wir heute alles genauer unter die Lupe nehmen. Aber zu Beginn, Frau Kneißl, Sie waren zu Beginn dieser Woche bei den bekannten russischen Prankstern von Vovan und Lexus. Zum einen, wie war es da bei denen vor Ort? Und zum anderen, Sie hatten mir jetzt gerade im Vorgespräch darüber berichtet, dass es bei Ihnen immer noch sehr kalt ist. Aktuell, wie viel waren es? Minus 15, minus 20?
Minus 20 die letzten Tage.
Ja. Also zum einen, wie geht's Ihnen, wie war Ihre Woche und wie war Ihr Besuch bei den russischen Prankstern? Und Sie haben auch einen bekannten russischen Regisseur getroffen. Wie war das Treffen mit ihm und wie war Ihre Woche, Frank Kneißl?
Vielen Dank für die nette Nachfrage. Es ist immer schön, mit Ihnen erstens in deutscher Sprache plaudern zu können und auch sozusagen diesen sehr sympathischen Austausch führen zu können, weil mit wem mache ich das schon, außer mit Flavio von Witzleben zu Beginn des wöchentlichen Podcasts. Also das tut der Seele gut und ich hoffe, es interessiert auch unsere Zuhörer. Ja, ich war kurz in Moskau. Bei den aktuellen Straßenverhältnissen ist es nicht ganz so leicht, nach Moskau zu kommen. Aber ich hatte das Glück, dass mir der Sender, der mich einlud zu diesem Interview, ich habe gesagt, ich kann das nicht alles selbst fahren. Also die haben mir einen Fahrer geschickt und das erleichtert dann die Arbeit. Ich hatte das dann kombiniert noch mit einigen anderen Terminen und Vovan und Lexus sind sympathische junge Männer, die haben sozusagen den Schalk hinter den Ohren, also da schwingt immer so eine gewisse Satire, Ironie in der Luft. Sie wollten ursprünglich mit mir über ihre Prankster-Anrufe bei dem längst in der Vergangenheit versunkenen Jürgen Trittin, einst grüner Bundesminister, oder mit dem noch amtierenden Wiener Bürgermeister Ludwig sprechen. Aber ich meinte, die beiden sind wirklich sowas von unwichtig. Und zu kommentieren, das ist weder interessant für die Zuhörer noch für mich. Also wir haben das dann bleiben lassen und sind eher ins Abstrakte gegangen, also ganz handfeste Themen, die das Verhältnis Russland zu Deutschland, Europa, Österreich doch prägen. Und da spielt die Geschichte immer wieder sehr stark hinein. Und wir haben uns dann eben im Konkreten auch über Frankreich und Großbritannien unterhalten. Das ist, glaube ich, interessanter als provinzielle Politiker aus Deutschland oder Österreich zu kommentieren. Und dann hatte ich eben die Gelegenheit eines Theaterbesuchs. Eine Dame hat mir netterweise ungefähr den Plot erklärt und gewisse Dialoge, weil mein Russisch reicht noch nicht aus, ein Theaterstück wirklich zu verstehen, geschrieben und mitgespielt hat der bekannte russische Regisseur. Ich muss gestehen, ich kannte ihn auch nicht so wirklich, aber er hat in Russland einen großen Namen, Nikita Michalkow. Sein Ururgroßvater war der russische Maler Sorowkin, dessen Museum, Geburtshaus ich erst vor einigen Wochen in Krasnojarsk in Sibirien besuchen durfte. Und Nikita Michalkow hat in einem Film mitgespielt, den ich vor rund einem Jahr hier sah, als ich mich da so durcharbeitete durch die sowjetischen Klassiker. In der gleißenden Sonne, glaube ich, so ungefähr ist der deutsche Titel, ist die Geschichte eines Sowjetoffiziers, der mitten im Zweiten Weltkrieg irgendwo in Zentralasien festsitzt und dort eine Gruppe von Haremsfrauen evakuiert. Also es ist ein wirklich guter Film, wer Gelegenheit hat, ihn anzusehen. Und eben diesen Nikita Michalkow durfte ich treffen. Er ist jetzt, glaube ich, Anfang, Mitte 80, hat eine unglaubliche Ausstrahlung und einen sehr soliden Händedruck. Das Stück, das von ihm verfasst und heißt 12, ist ganz interessant. Also ich habe nicht alles in dem Stück nachvollziehen können, aber es basiert auf einem Film, den er auch gedreht hat und Plot von ihm geschrieben. Was für mich interessant war an diesem Theaterabend, eines der vielen großen Theater von Moskau, es war bis auf den letzten Platz gefüllt. Und wie begeisterte zeitgenössisches Theater in Russland einfach die Menschen aller Generationen immer wieder in den Band nimmt. Also ich war in Wien, ging ich einfach auch gerne ins Theater, aber da haben wir bei den Klassikern sehen wir dann eher eine Seniorengruppe, die im Theater sitzt. Und so wirklich gutes zeitgenössisches Theater, das fasziniert, das die Menschen jetzt zum Schweigen bringt, das existiert nicht mehr. Das ist, glaube ich, das letzte Mal, dass wir gutes zeitgenössisches Theater auf den Wiener Bühnen hatten, das war in den 80er Jahren.
Mhm. Ja, und Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch gerne einsteigen in das politische und geopolitische Geschehen und lassen Sie uns beginnen mit dem, was Russland jetzt in den vergangenen 48, 72 Stunden beschäftigt hat, denn durch eine Explosion im Südosten von Moskau, dabei wurden zwei Personen getötet, unter anderem auch der bekannte Generalleutnant Igor Kirillow. Kirillow war Chef der russischen Streitkräfte zur Verteidigung gegen atomare, biologische und chemische Bedrohungen. Er legte immer wieder Berichte vor, die den Einsatz von Chemiewaffen durch die Ukraine belegten. Zudem beschuldigte Kirillow auch die USA, ein weites Netz von Laboratorien zur biologischen Forschung in der Ukraine zu unterhalten, von denen eine direkte Gefahr für die lokale Bevölkerung ausgeht. Hinter dem Mord steht wohl ein Verdächtiger aus Usbekistan. Er meinte, bei der Vernehmung gab er an, dass er vom ukrainischen Geheimdienst angeworben worden ist. Ihm sei eine finanzielle Belohnung in Höhe von 100.000 US-Dollar sowie die Aussicht auf eine Umsiedlung in ein EU-Land angeboten worden. Er sei nach Moskau gereist, habe dort einen improvisierten Sprengsatz erhalten und diesen dann auf einen Elektroroller platziert. Und Frau Kneißl, die Frage, die jetzt natürlich im Raum steht, ob nun dieser Anschlag auf diesen hochrangigen russischen General dazu führen wird, dass die russische rote Linie, nämlich auch die Kiewer Führung anzugreifen, womöglich, dass diese rote Linie nun nicht mehr gilt. Also zum einen, wie schätzen Sie dieses Attentat ein und zum anderen, welche Folgen wird das mit sich bringen?
Das Attentat wurde ja von westlicher Seite in gewisser Weise auch schon als Terrorakt zugegeben. Zumindest hat ein CNN-Journalist das in seiner Fragestellung an den Präsidenten bei der gestrigen Pressestunde Pressekonferenz auch als solches richtig bezeichnet. Also wir hatten ja in den letzten zwei Jahren sowohl in St. Petersburg als auch in Moskau bereits Anschläge. Die Tochter von Alexander Dugin fiel einem solchen Anschlag zum Opfer. Wir hatten Journalisten, die ermordet wurden durch sehr perfide Anschläge. Und jetzt eben auch Vertreter der russischen Regierung, des russischen Militärs. Und das war, so meinen viele, erst der Anfang. Also damit sind, wie Sie richtig sagen, rote Linien gebrochen, weil es wurde ja bislang sowohl auf ukrainischer als auch eben auf russischer Seite nicht dieses Tabu gebrochen, dass man sozusagen Mitglieder des jeweiligen Kabinetts, der höchsten militärischen Ebene, wie auch immer, außer Gefecht setzt, also ermordet. Aber es ist zu befürchten, dass das erst der Anfang war. Und General Kirillow, wie Sie ihn beschrieben haben, war sehr aktiv in der Aufarbeitung eben dieser diversen Bio- und Chemielaboratorien, die höchstwahrscheinlich mit US-Unterstützung und britischer Unterstützung auf dem ukrainischen Staatsgebiet über die letzten Jahrzehnte hinweg errichtet wurden. Das gefiel natürlich vielen Leuten nicht, weil das Risiko eines Chemiewaffeneinsatzes in welcher Form auch immer ist groß.
Wie sehen Sie denn jetzt in diesem Zusammenhang, Frau Kneißl, die Rolle der USA? Es wurde jetzt auch schon der Sprecher des US-Außenministeriums Matthew Miller befragt, ob womöglich die USA dahinter stecken. Er hat das selbstverständlich abgestritten und gesagt, dass es da keinerlei Beteiligung der USA gab. Wie sehen Sie das, Frau Kneißl? Besteht die Möglichkeit, dass auch die USA mit an diesem Attentat beteiligt gewesen sind?
Das weiß ich nicht und da traue ich mir wirklich keine Einschätzung zu. Aber ein europäischer, sagen wir mal, Nachrichtendienst involviert war, das hat eine gewisse Logik, weil wenn der verhaftete Attentäter sagt, es wurde ihm angeboten, in einem EU-Staat eine neue Identität und ein neues Leben anzufangen, ja, dann kann das ja nur mit Mitwirkung eines westlichen Staates, eines westlichen Dienstes in irgendeiner Form gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht, ob er in seinem Geständnis gesagt hat, EU-Staat oder westliches Land, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber dass es hier eine Einbindung von solchen Personen gab, egal ob jetzt aus einem großen oder kleinen westlichen Land, das liegt auf der Hand, weil ansonsten wäre ja dieses Lockangebot gar nicht möglich gewesen, außer er ist einem ukrainischen Hochstapler auf den Leim gegangen. Aber die Verwicklungen sind da und egal, ob das jetzt das alte große Thema ist, Nord Stream und dieser schwere Terrorakt, das nennt man ja auch gerne sozusagen von westlicher Seite jetzt nur als eine Art Befreiungsschlag, Husarenstück ukrainischer Freischärler darstellt. Natürlich waren hier westliche Nachrichtendienste eingebunden oder ob das jetzt eben diese Form von Terroranschlägen sind, das passiert nicht ausschließlich aufgrund gewisser ukrainischer spontaner Entscheidungen. Also ich nehme an, das sind größere Verwicklungen da. Ob das bis in die USA hineingeht, weiß ich nicht.
Ja, und die Frage, die jetzt natürlich auch im Raum steht, Frau Kneißl, ist, welche Folgen das mit sich bringen wird. Dmitri Medvedev sagte jetzt, die Auftraggeber in Kiew müssen eliminiert werden. Also könnte das womöglich dazu führen, dass man von nun an auch gezielt eben Politiker aus Kiew angreifen wird, aus dem Führungsstab, womöglich aus dem Militärischen. Das war, wie gesagt, bisher eine rote Linie. Das hat Russland nicht gemacht. Könnte das mit diesem Mord an Kirillow nun ein Wendepunkt sein, was diese außenpolitische, militärische Strategie angeht, Frau Kneißl?
Ja, könnte es. Also was jetzt Dmitri Medvedev gesagt hat, ist eines der bringt oft vor mit großen, scharfen Aussagen. Aber letzte Nacht kam es zu einer neuen starken Serie von Angriffen. Man tut sich da immer schwer sozusagen mit den Adjektiven und Superlativen, ob es jetzt die größten, die neuesten, die härtesten Angriffe waren auf die ukrainische Infrastruktur. Das kann ich schwer einschätzen. Aber eine Aussage, die in der Pressekonferenz von Präsident Putin für viel Niederschlag und Furore in den westlichen Medien sorgte, war, er rief zu einer Art Duell auf, was die Schlagkräftigkeit der Oreshkin-Raketen anbelangt, wo angezweifelt wird von westlicher Seite, dass die wirklich sozusagen nicht abzufangen wären. Und er meinte in dieser Pressekonferenz dann, lasst uns sozusagen ein Ziel in Kiew holen. Ja. Und ich kann mir nur erklären, dass diese Aussage sozusagen vielleicht auch vor dem Hintergrund dessen erfolgte, was wir jetzt gerade diskutiert haben.
Ja, das wird man alles sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber Präsident Wladimir Putin ist ein gutes Stichwort, denn es gab jetzt am gestrigen Tage, am Donnerstag, den 19. Dezember, die jährliche Pressekonferenz, die Fragerunde mit dem Präsidenten, auf dem auch zahlreiche westliche Medien zugegen waren. Und er hat dort, Präsident Putin hat dort Bilanz des zu Ende gehenden Jahres gestellt und hat sich zu Themen rund um die Militäroperation in der Ukraine, die wirtschaftliche Lage im Land und auch zum Verhältnis zwischen Russland und dem Westen geäußert. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie denn diese Fragerunde, diese Pressekonferenz mit Putin verfolgt? Wie war Ihr Eindruck vom Präsidenten und was waren für Sie die zentralen Aussagen von Putin?
Ich bin einfach jedes Mal nur aufs Neue beeindruckt und ich sage das wirklich jetzt aus rein menschlicher Sicht, wie es ihm gelingt, 4,5 Stunden lang in dieser hohen Konzentration, wo wirklich jede Mimik, jeder Nebensatz scharf beobachtet wird von der Weltpresse und natürlich auch in Russland, wie es ihm gelingt, diesen Grad an Konzentration und gleichzeitig aber auch Schlagfertigkeit und oftmals Herzlichkeit in der Beantwortung der Fragen einzuhalten. Und ich sage das jetzt wirklich ausschließlich mal aus rein menschlicher Sicht, weil ich habe nicht die Kraft, 4,5 Stunden in dieser Form der Konzentration tätig zu sein. Es ist, wenn ich 2 Interviews an einem intensiven Arbeitstag, in dem man unterrichtet, vorträgt habe, dann ist das physisch schon eine Belastung. Und daher ziehe ich meinen Hut, weil das ist einfach eine gewaltige Leistung an Konzentration. 4,5 Stunden hier einen derartigen Bogen zu spannen. Und die westlichen Reaktionen waren, wie erwartet, dämlich, ja, sage ich einmal. Sie sind also wirklich vorbei an den Realitäten, weil erstens war das hier keine Show der Selbstinszenierung. Und es waren alle Arten von Fragen und Journalisten zugelassen. Es war Stephen Rosenberg von BBC da, den ich selbst ganz gut kenne, weil er mich in die Zange genommen hat vor einem Jahr. Es waren CNN-Vertreter, es waren Vertreter von vielen westlichen Nachrichtenagenturen, die lange Fragen stellten und die sozusagen in der uns wohlbekannten westlichen Manier ja nicht Fragen stellten, sondern zuerst mal eine Anklage erhoben und nicht nur eine, sondern 3, 4 Vorwürfe. Sie haben das und jenes nicht gemacht. Sie haben mit ihrer militärischen Operation in der Ukraine ja nur für Niederlagen gesorgt. Das waren so ungefähr die Attacken. Und dann kam die Frage, das müssen Sie mal sozusagen auf offener Bühne alles richtig ziselieren und beantworten. Und da war nichts von wegen Inszenierung, sondern das war einfach eine knallharte Fragerunde. Und anders als das eben im uns bekannten Staatskanzleien der Fall ist, wurden hier Journalisten aus der ganzen Welt zugelassen und eben nicht die Haus- und Hofjournalisten Berlins oder Wiens mit vorformulierten Fragen.
Ja, das war wirklich eine sehr spannende Fragerunde und auch das, was Sie eben ausgeführt hatten mit dem Beschuss von Oreshnik. Er hat dort eben auch nochmal ausgeführt, dass wenn Oreshnik auf ein Ziel im Westen gefeuert werden würde mit einer Geschwindigkeit von Mach 10, ist es keinem westlichen Raketenabwehrsystem möglich, diese Hyperschallrakete abzuschießen, geschweige denn abzuwehren. Also das war auch nochmal, wie würden Sie das interpretieren, Frau Kneißl, das war nochmal eine Art Kampfansage, eine Warnung an den Westen, es mit Russland nicht zu weit zu treiben. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, es haben viele im Westen nicht dieses Signal verstanden. Und das, was vielleicht für mich jedenfalls das Überraschungsmoment war, ist, dass im russischen Arsenal nicht nur jetzt konventionelle und nicht konventionelle Waffengattungen sozusagen als Entweder-Oder verfügbar sind, sondern dass wir hier eine viel größere Auswahlmöglichkeit haben, die sich über diese Überschallraketen dieser neuen Raketen zeigen. Und die wurden im Westen eher so runtergemacht im Sinne von, naja, das ist nur eine verbesserte Sowjetversion und natürlich lässt sich eine solche Rakete von uns abfangen, etc. etc. Also man hat das Signal nicht verstanden, sondern man hat es runtergemacht und da bin ich mir nicht so sicher, ob sich hier diese Militärexperten nicht verrannt haben. Und daraus erklärt sich vielleicht auch dieser Federhandschuh, den Präsident Putin gestern warf und sagte, ja, dann lasst uns ein Duell machen. Ja, darauf sprangen natürlich dann wiederum die westlichen Redakteure auf und vergaßen alles andere, was in diesem Interview gesagt wurde, weil es gab ja auch genug Aussagen in Richtung, ja, wir werden sehr gerne den Vorschlägen von Präsident Trump zuhören. Wir hatten noch keine Gelegenheit. Wir freuen uns auf das Gespräch mit ihm. Also es war ja ein äußerst rationales und diplomatisches Gespräch zu internationalen Beziehungen im weitesten Sinne und nicht jetzt nur um dieses eine Thema militärisches Wettrüsten. Aber es wurde dann wiederum in den wesentlichen Berichten, die ich gestern Abend dann so noch überflog, ging alles hinunter auf diese eine Aussage, wir eröffnen das Duell. Und das war es ja nicht. Also in diesen 4,5 Stunden wurde über sehr, sehr viel mehr gesprochen. Weil Sie mich zuvor fragten, noch was ich am interessantesten fand, es waren viele interessante Aspekte, aber vielleicht einer, der vielleicht für unsere Zuhörer auch, weil wir haben interessant oder vielleicht sogar relevant sein mag, ist dieses alte, aber immer brisantere Thema der Notwendigkeit von Migration, Immigration. Weil das ist ein Faktum, dass Russland aus wirtschaftlicher Perspektive heraus Arbeitskräfte braucht und rund 10% der Migrations- also 10% der russischen Bevölkerung sind Migranten. Das ist jetzt ein kleiner Prozentsatz, wenn wir das mit Deutschland und Österreich vergleichen. In Österreich haben wir einen Prozentsatz von über 20%. Und all diese Migranten arbeiten. Also keiner lebt hier von der Sozialhilfe wie in unseren Staaten. Aber es ist natürlich ein Problem. Und dass der Attentäter ein usbekischer Staatsbürger ist, das hat wiederum ein neues Licht darauf geworfen. Also Menschen aus Tadschikistan, Usbekistan stehen hier immer wieder unter einem Art Verdacht. Ja, es gab hier nicht die Hexenjagden, die wir beispielsweise in den USA nach 9/11 hatten, nach keinem der Anschläge, aber es sind Probleme da. Ja. Und andererseits kann natürlich auch der russische Bausektor beispielsweise ohne diese Gastarbeiter aus Zentralasien könnte nicht funktionieren. Das ist auch ein Faktum. Andererseits gibt es natürlich diesen Wunsch einiger EU-Staatsbürger. Ich würde sagen, in Deutschland haben wir hier einige 10.000, die bereits auch auf den russischen Konsulaten formal diesen Wunsch kundgetan haben, nach Russland zu emigrieren. Und es wurde ja hier vor einigen Monaten das präsidiale Dekret erlassen, dass Personen, die traditionelle Werte schätzen, ihren Kindern vermitteln wollen, die Möglichkeit haben, also nach Russland einzuwandern. Es wurde jetzt eine Art NGO mal gegründet. Ich glaube, sie wird auch als Verein eher bezeichnet. Sie ist noch keine Agentur. Welcome to Russia. Und Präsident Putin wurde also gestern mehrfach befragt. Das war nicht eine Frage. Es meiner Erinnerung nach mindestens 30 Minuten wurde um dieses Thema gekreist. ja, wie wird das langfristig aussehen? Und er verwies darauf, dass in Zukunft sollte eine eigene Behörde dafür entstehen, aber diese wird voraussichtlich im Innenministerium, also im Sicherheitsbereich, angesiedelt sein, weil viele der Immigrationsfragen unter dem Aspekt der Sicherheit betrachtet werden. In Zusammenarbeit mit der Nachfrage verschiedenster Unternehmen, die sagen, wir brauchen diese oder jene Arbeitskräfte. Und da spreche ich jetzt nicht nur von Spezialarbeitskräften in irgendwelchen technischen Bereichen. Nein, es geht genauso um die Lkw-Fahrer, um die eben ja auch Straßenarbeiter und so weiter. Also wie man hier den Balanceakt dann zwischen den Sicherheitsaspekten und den wirtschaftlichen Notwendigkeiten trifft, wird sich weisen. Aber ich kann nur nochmals in Erinnerung rufen, es ist ein sehr präziser, manchmal äußerst anstrengender Behördenweg, um all diese Migrationspapiere zu erhalten. Und nach unserem Gespräch mache ich mich wieder auf den Weg in die Distriktshauptstadt hier, um meine Papiere nach einem Jahr sozusagen wieder zu erneuern. Ich habe eine Aufenthaltsgenehmigung für ein Jahr erhalten und das ein Arbeitsvisum für 3 Jahre. Das ist an meinen Arbeitsvertrag mit der Universität gebunden. Diese Arbeitspapiere habe ich beantragt am russischen Konsulat in Beirut vor einem Jahr. Also ich erwähne das nur deswegen, weil auch vielen, glaube ich, nicht ganz klar ist, wie präzise, teilweise kompliziert, aber jedenfalls sehr so akkurat die Aufenthaltsgenehmigungen in Russland vergeben werden. Und letzte Woche waren die österreichischen Blätter wieder voll mit den Titeln Assad und Kneißl in Russland. Also wer aller von den Buben dieser Welt sich jetzt in Moskau versammelt. Erstens lebe ich hier nicht in Moskau. Und zweitens, ich bin hier nicht mit einem Asylbescheid. Ja. Es gibt einige Personen, die als Asylanten kamen. Dazu gehörte beispielsweise auch Edward Snowden. Ich bin hier mit einem Arbeitsvisum und meine Aufenthaltsgenehmigung verlängere ich jedes Jahr und musste ich hier jetzt sozusagen auch wieder neu auf die Wege bringen, weil ich jetzt in einer anderen Region gemeldet bin. Aber wie dieses Gesamtkonzept dann beispielsweise aussehen kann für EU-Staatsbürger, die im größeren Umfang nach Russland emigrieren wollen, die gibt es. Ich erhalte wöchentlich Anfragen dazu. Das wird sich weisen. Ich bin keine Migrationsbehörde. Ich bin nicht Teil eines russischen Konsularwesens. Das verwechseln leider viele. Und ich bekomme da die teilweise bizarrsten Anfragen, vor allem aus Deutschland und Österreich. Die meinen, ich könnte Visa vergeben und Häuser suchen und ich weiß nicht was. Also ich bekomme da wirklich teilweise völlig dämliche Anfragen. Sowas gibt es auch nur in Deutschland und Österreich. Also ich habe noch nie solche Anfragen aus Frankreich oder sonst wo erhalten. Aber Deutschland und Österreich also glauben wirklich, man könnte da ihnen einen Sonderweg beschaffen. Mir hat niemand ein Haus gefunden. Mir hat niemand irgendwelche Behördenwege erspart. Und das ist wirklich mit viel Schlangestehen verbunden. Und ich habe auch nichts dagegen. Ja, also ich finde, das ist auch alles sehr, sehr korrekt organisiert. Aber einfach ist es nicht.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, das sind natürlich doch durchaus merkwürdige Anfragen. Also hätte ich tatsächlich gar nicht gedacht, dass es da derartige Anfragen an Sie gibt. Aber gut, dann hätten wir das zumindest auch mal geklärt und alle Zuhörer, die jetzt vielleicht noch gehofft hatten, dass Sie ihnen ein Arbeitsvisum oder ein Visum jeglicher Art auch immer besorgen könnten, müssen wir diese Träume hiermit begraben. Frau Kneißl, und dann möchte ich mit Ihnen heute auch noch über ein Thema sprechen, das jetzt viele Menschen hier auch bewegt, und das ist nämlich das nach den sogenannten westlichen deutschen französischen Friedenstruppen. Wir hatten in unserem letzten Podcast schon darüber gesprochen, Macron bei Donald Tusk in Polen. Er sprach von, was waren es, 40.000 Soldaten, die man in die Ukraine schicken sollten, die dort sich eben der Aufgabe der Friedenssicherung widmen sollten. Und jetzt gab es auch einen Besuch in Brüssel zwischen Macron und Zelensky, bei dem dieses Thema nochmal besprochen worden ist. Und dabei hat dann Zelensky bei Telegram geschrieben, angesprochen oder bezogen auf diese Präsenz von westlichen Friedenstruppen, sagte er, Präsenz von Kräften, die zur Stabilität auf dem Weg zum Frieden oder das wären Kräfte, die zur Stabilität auf dem Weg zum Frieden beitragen könnten. Auch der deutsche Verteidigungsminister Pistorius hat sich jetzt dazu geäußert und meinte aber, dass sowohl Moskau als auch Kiew zu einer derartigen Initiative zur Entsendung von Friedenstruppen zustimmen müssten. Er sagte am Montag auf einer Pressekonferenz in Berlin, sagte er, ich zitiere ihn einmal, sollte es zu einem Waffenstillstand kommen, wird die westliche Gemeinschaft, die NATO-Partner, möglicherweise auch die Vereinten Nationen und die EU natürlich darüber beraten müssen, wie ein solcher Frieden, ein solcher Waffenstillstand abgesichert werden kann. Er fügte auch hinzu, dass Deutschland als größte Volkswirtschaft der EU dabei eine besondere Rolle spielen werde, ohne dabei jetzt näher darauf einzugehen, wie diese Rolle aussehen könnte. Ja, Frau Kneißl, jetzt hatten wir in unserem letzten Podcast schon darüber gesprochen. Jetzt wurde das Thema auch zwischen Macron und Zelensky nochmal besprochen. Pistorius ist darauf eingegangen. Das hört, wenn man sich das jetzt so anschaut und beispielsweise Pistorius nochmal, der eben sagt, dass da Moskau und Kiew zustimmen müssen, dass diese Friedenstruppen erst nach Ende des Krieges dort installiert werden könnten, dann hört sich das erstmal eigentlich noch ganz vernünftig an. Aber wir wissen ja auch, dass ein Stück weit es immer eben nach diesem Muster verläuft. Man spricht über Panzer, man negiert das, man sagt, man will keine Panzer schicken und am Ende werden sie doch geschickt. Das gleiche mit Kampfjets, das gleiche jetzt eben mit westlichen Langstreckenraketen wie zum Beispiel die Attackams oder die Storm Shadows. Also wie würden Sie jetzt strategisch diese Kommunikation einordnen? Ist das da das gleiche Spiel, was gespielt wird? Also mit dieser Salami-Taktik? Oder geht es da womöglich ausschließlich darum, wie man in der Ukraine einen Frieden sichert, wenn dieser Krieg eines Tages vorbei sein sollte?
Eine wesentliche Aussage von Präsident Putin, die er nicht zum ersten Mal getätigt hat, war gestern auch bei dieser, also Donnerstag stattgefundenen Pressekonferenz. Es geht uns nicht hier jetzt um einen Waffenstillstand, eine Feuerpause, sondern es geht uns um Frieden. Also das, was sozusagen wirklich diese vielen, vielen Fragen bereinigen soll, die in dieser in einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur erforderlich sind. Also da geht es jetzt nicht nur darum, wo sollen jetzt welche Waffenstillstands- oder Feuerpausenlinien verlaufen und wie sollen die gesichert sein, sondern es geht um eine Gesamtlösung aus russischer Sicht. Natürlich erfordert die gewisse Etappen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass auf diesem Weg zu einer Gesamtlösung von russischer Seite wirklich jetzt ein großes Interesse daran bestehen kann, 100.000 NATO-Truppen zur Friedenssicherung hier vor der Tür zu haben. Grundsätzlich hatten wir in der Vergangenheit, ja, und jetzt hier wirklich mit der Betonung auf Vergangenheit, wann immer es, egal wo bei einem Konflikt auf unserem Globus, um Friedenssicherung ging, und das war meistens Krisen im arabisch-israelischen Konflikt, und nicht nur dort, dann traten die sogenannten Neutralen auf die Bühne. Ja, das waren also damals Schweden, das waren Irland, das waren Österreich, die ihre Blauhelme in den Einsatz brachten. Nun haben wir keine Neutralen mehr. Ja? Also das heißt, wenn, dann würden hier wirklich NATO-Truppen in eine Art Blauhelmfunktion kommen. Das kann es nicht sein. Ja. Mhm. Also ich glaube, da braucht man nicht sehr viel Einblick in die russische Analyse. Das sagt mir an sich die Logik, dass das von Moskauer Seite her jetzt nicht wirklich mit Hurra aufgenommen werden kann. Hätten wir noch so etwas wie Neutrale, dann könnte man sagen, okay, dann kommen hier jetzt XY-Kontingente aus Schweden und aus Österreich zum Einsatz und wir haben hier eine OSZE-Mannschaft etc. etc. Nur weder funktioniert die OSZE, noch gibt es eben Neutrale, dass man hier also viel Zeit darauf vergeuden sollte, wie eine derartige Waffenpause gesichert werden könnte. Und hinzu kommt, glaube ich, für mich eigentlich schon noch die Frage der Geografie. Also ich habe mich viel mit so Friedenseinsätzen beschäftigt in den vergangenen Jahrzehnten. Und selbst wenn Sie jetzt so ein kleines Territorium wie den Südlibanon oder die Golanhöhen sichern wollen, zwei Kennzahlen auf dem im Südlibanon, da sprechen wir von einigen wenigen Quadratkilometern, standen im Jahr 2006 17.000 Soldaten. 17.000 auf wenigen Quadratkilometern. Und es ist ihnen nicht gelungen, die Hisbollah ins libanesische Militär zu integrieren. Es ist ihnen nicht gelungen, hier in dieser Pufferzone wirklich so etwas wie friedenssichernde Maßnahmen zu ergreifen. Wir haben gesehen, was in den letzten zwei Wochen sich auf den Golanhöhen abgespielt hat. Dort hatten wir das UNDOF-Kontingent der Vereinten Nationen, das seit 1974 existiert. Mit, ich will jetzt keine falsche Zahl nennen, aber ich glaube, es sind um die 600 oder 800 Blauhelme. Ja, die sind zur Seite getreten, als die Israelis vormarschierten. Und das alles sind an sich eher abschreckende Beispiele. Daher, diese Konzepte, die funktionieren heute nicht mehr. Ja? Also entmilitarisierte Zonen, Puffergebiete und neutralitätssichernde, was auch immer, Blauhelme, egal ob sie jetzt von einer UNO oder welcher regionalen Organisation auch immer bereitgestellt werden. Das hat nicht im Libanon, das hat nicht auf den Golanhöhen funktioniert. Und das kann, ich kann es mir nicht vorstellen, wie es auf einem so weitläufigen Gebiet wie der Ukraine funktionieren kann.
Also summa summarum abschließend, Frau Kneißl, würden Sie sagen, dass diese Rhetorik dazu dient, die westliche Bevölkerung auf einen kommenden Einsatz von NATO-Soldaten vorzubereiten? Sehen Sie das so, ja?
Ja, das ist eine klare, harte Frage von Ihnen. Und die Kriegsrhetorik, ob Pistorius, Mark Rutte und so weiter, die ist beunruhigend. Ich lese gerade ein Buch über das Great Game in Zentralasien und dessen Geschichte, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts anfängt. Und damals hat ein britischer Offizier, der einige Weile in Russland auch diente, ab 1813 mit gewaltigen Artikeln und Warmongering den Westen davor gewarnt, dass Russland die Weltherrschaft anstrebt. Ja, also ich bin mitten in der Lektüre dieses Buches. Ich mache mir Notizen, weil es ist hochinteressant, wie Warmongering vor 200 Jahren stattfand und wie es heute gespielt wird. Ja. Also das, was dieser Sir Wilson, seines Zeichens britischer Parlamentarier, in seinen Texten im britischen Parlament vor dem Hintergrund der napoleonischen Kriege tat, nämlich alles, was Russland will, ist Europa in die Knie zwingen und russische Truppen stehen vor der Türe. Also wenn man dieses Vokabular liest, das aus dem Jahr 1813, 1814 stammt, dann fühlt man sich vehement, also geradezu wie es ist, wie wenn es aus dem Heute stammen würde. Ja? Also dieses alte Bild, die Russen streben die Weltherrschaft an und die Russen stehen vor der Tür und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Russland sozusagen Berlin, London, Paris und ich weiß nicht was stürmt. Ja? Das ist eine Rhetorik, die wir heute in Brüssel hören, die wir in Berlin hören, aus dem Mund von dem niedersächsischen Landespolitiker Pistorius. Und. Das ist nichts Neues. Das ist in gewisser Weise ein altes Feindbild, das wieder hoch aufpoppt. Und es ist natürlich eine wunderbare Taktik, um die Menschen zum einen von anderen, viel handfesteren Problemen, nämlich wie der Kaufkraft, der Inflation, der Arbeitslosigkeit abzulenken, würde ich sagen. Das ist mal das eine. Mhm. Und das andere ist, dass natürlich mit einer Kriegswirtschaft auch wiederum gewisse kaputte Wirtschaften in Schwung gebracht werden können. Und das gilt für Großbritannien, das gilt für Deutschland.
Ja, und es ist, wie Sie gerade ganz richtig gesagt haben, in Anbetracht der wirtschaftlichen Lage, in der wir uns hier in Deutschland befinden, in erster Linie eine Ablenkung. Da kann ich Ihnen nur voll und ganz zustimmen. Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch noch auf eine spannende UN-Resolution zu sprechen kommen. Die UN-Generalversammlung hat nämlich am Mittwoch eine Resolution Russlands gegen die Heroisierung des Nationalsozialismus verabschiedet. Dabei wurde besonders hervorgehoben die Empfehlung, alle Feierlichkeiten zu Ehren des Naziregimes und seiner Verbündeten zu verbieten. Außerdem fordert das Dokument die Staaten nachdrücklich auf, alle Formen der Rassendiskriminierung mit allen geeigneten Mitteln, einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen, wenn nötig, zu beseitigen. Zu den Unterstützern der Initiative gehörten unter anderem Argentinien, Armenien, Brasilien, Ägypten, Indien, Mexiko, sprich der globale Süden. Es haben allerdings auch 53 Staaten bei der UN-Generalversammlung dagegen gestimmt. Dabei unter anderem die Ukraine, die USA, Frankreich, Kanada und Deutschland, Österreich natürlich auch, wobei man sich natürlich die Frage stellt, warum Deutschland diese Resolution verweigert bzw. nicht unterzeichnet. Dabei wurde natürlich betont, dass sie von Russland vorgeschlagen worden ist oder mit in den Raum gebracht worden ist. Es gab auch einen Änderungsantrag von westlichen Staaten. Es hieß, Moskau habe versucht, die Notwendigkeit der militärischen Operationen der Ukraine mit dem Kampf gegen den Nationalsozialismus zu rechtfertigen. Ja, Frau Kneißl, wie stehen Sie denn dazu? Also wie beobachten Sie das? Was sind da Ihre Gedanken dazu, Frau Kneißl?
Der Nationalsozialismus ist nie ganz verschwunden. Ja, also wir sind zwar in Deutschland und Österreich sehr schnell mit dem Vorwurf des Revisionismus und es gibt uns harte Strafen für verschiedenste revisionistische Akte. Ich denke da jetzt zum Beispiel auch an diese seltsame Party in Deutschland im letzten Sommer, wo einigen Riesenhaftstrafen, glaube ich, oder so Geldstrafen verhängt wurden, wenn man ihnen zum Vorwurf machte, sie würden also alte SS-Lieder singen. Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Aber auf dieser Ebene ist man oft sehr rasch mit dem Kadi, also mit dem Richter bei der Hand. Auf der anderen Seite, wenn es um tiefsitzende nationalsozialistische Strömungen geht, die wir, das ist ein Faktum, in verschiedensten Gesellschaften haben. Also das gilt sowohl für Nordamerika, Kanada und USA gleichermaßen, wo sie NS- und Wehrmachtsuniformen problemlos im Internet bestellen können, bis hin zu diversesten Kampfsporteinrichtungen mit nationalsozialistischem Gedankengut in einigen osteuropäischen und mitteleuropäischen Staaten. Das ist ein Faktum, ja. Und das ist vor dem Hintergrund all dessen, was sich in den letzten 15, 20 Jahren in der Ukraine, in einigen baltischen Staaten entwickelt hat, für die russische Seite ein großes außenpolitisches Anliegen. Und daher wird dieser Resolutionsentwurf regelmäßig in der UNO-Generalversammlung vorgelegt und beantragt. Und das stößt auf offenes Ohr in vielen anderen Weltgegenden, nicht aber in Europa, wo man das abtut als russische Propaganda und nicht wirklich begreift, was die tiefer liegenden gesellschaftspolitischen Probleme und Strömungen sind.
Mhm. Ja, und es ist schon fast, wie ich finde, ein Skandal, dass Deutschland diese Resolution abgelehnt hat. Gerade wir in Deutschland sollten da besonders vorsichtig sein, wenn es um Rassendiskriminierung, um Nationalsozialismus geht. Wir sollten aus unserer Geschichte gelernt haben. Aber gut, unter dem Deckmantel der russischen Propaganda lässt sich hier ja alles verpacken. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns zum Abschluss unseres heutigen Podcasts nochmal nach Syrien schauen. Das war ja Hauptthema unseres letzten Podcasts nach dem Fall von Syrien, nach dem Fall von Damaskus. Und es hat sich jetzt die Außenbeauftragte der EU, Kaya Kallas, auch dazu geäußert. Sie sprach am letzten Dienstag von konstruktiven ersten Kontakten mit den Islamisten in Damaskus. Die EU sei bereit, ihre diplomatische Vertretung in Damaskus wieder zu eröffnen. Bisher waren die Mitarbeiter in Beirut stationiert. Es gab keinen in Damaskus akkreditierten Botschafter mehr. Und auch aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, die Möglichkeiten einer diplomatischen Präsenz sollten in Damaskus ausgelotet werden. Und ja, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte jetzt an einem Schreiben an die Mitglieder des Europäischen Rates ein verstärktes finanzielles Engagement für Syrien und die Nachbarstaaten in Aussicht. Sie schrieb, beginnend mit der Wiederherstellung der grundlegenden Dienste könnten wir die Aktivitäten ausweiten, die wir bereits in Syrien finanzieren, einschließlich des Zugangs zu Gesundheit, Schulbildung und Energie- und Wasserversorgung, hieß es darin. Und ja, ein weiteres großes Thema ist jetzt hier im Westen, wie man mit syrischen Migranten umgeht. Jetzt haben neben Deutschland bereits 14 weitere EU-Staaten Asylverfahren für Syrer ausgesetzt. Die Direktorin der Asylagentur EUAA sagte jetzt, dass die EU-Staaten im Moment ziemlich vorsichtig sind, was den Umgang von diesen Asylverfahren für Syrer angeht. Sie sagte allerdings auch, dass bereits zu beobachten ist, dass einige Menschen zurück nach Syrien kehren. Von einer Massenbewegung könne aber noch nicht gesprochen werden. Ja, Frau Kneißl, also ich verpacke darin jetzt mal zwei Fragen. Zum einen, was hat es da mit den diplomatischen Beziehungen zwischen der EU und dem neuen Regime und in Damaskus, dem neuen Militärregime in Damaskus auf sich? Wie bewerten Sie das, dass jetzt auch wieder EU-Gelder nach Damaskus fließen sollen, zum einen? Und zum anderen, wie verfolgen Sie jetzt die Debatte um die Aussetzung von den Asylverfahren für Syrer? Befürworten Sie das? Sehen Sie das kritisch? Wie beobachten Sie das, Frau Kneißl?
Also zum einen Wiederaufnahme und Normalisierung der Beziehungen zwischen EU und EU-Staaten und Damaskus. Frau Kallas und Frau von der Leyen haben ja eben kundgetan bei diesem EU-Außenministerrat letzten Montag, wenn ihr die russischen Militärbasen in eurem Land schließt, dann könnten wir also wieder unsere Beziehungen normalisieren, dann könnten wir auch darüber nachdenken, die Sanktionen aufzuheben, die dem Land sehr zugesetzt haben. Und das alles ging eigentlich jetzt relativ rasch von Brüsseler Seite. Es waren auch schon einige Delegationen, ich glaube aus dem Auswärtigen Amt Deutschlands, in Damaskus trafen Mohammed al-Jawlani. Die Bilder kursierten in den Medien. Als ich eines dieser Bilder sah, fiel mir der Film ein mit Sacha Baron Cohen, wenn Sie sich erinnern, Diktator, ein Film aus dem Jahr 2012. Er spielt darin einen Diktator aus einem unbekannten arabischen Land, das sind Anspielungen, glaube ich, auf Libyen, der mit viel Pomp in der UNO empfangen wird und wo man ihm also zu Füßen liegt, um bestimmte Dinge zu erreichen. Sacha Baron Cohen ist ein genialer Schauspieler, er ist der viel bessere Schauspieler als der aktuelle Akteur, starke Mann in Damaskus. Die Barttracht ist ähnlich, die ist also wirklich faszinierend ähnlich. Und ich musste daran denken, als ich eben dieses Bild von deutschen Diplomaten zu Gast bei al-Jawlani sah, weil mich das, es fiel mir plötzlich dieser Film Der Diktator mit Sacha Baron Cohen ein. Und da sieht man eben, wie vielleicht, ja, vielleicht ist es auch eine Se non vero e ben trovato, wie man auf Italienisch sagt, also vielleicht ist es wirklich nur eine Anekdote, die hier Spielfeld und dieser Plot existiert nicht, aber es gab ja einen Film, der sozusagen Ähnliches beinhaltete. Jedenfalls, hier wird nun der neue starke Mann von Damaskus in gewisser Weise umworben. Man macht ihm den Hof, so wie man einst einem Gaddafi den Hof machte, so wie man einst einem Saddam Hussein den Hof machte, etc. etc. Also Yesterday's Darling, Tomorrow's Dictator oder umgekehrt, das geht im Westen recht rasch. Und daher, wir werden sehen. Also auszuschließen ist gar nichts, dass man sozusagen mit den Ex-Terroristen, den postmodernen Dschihadisten, den gemäßigten IS-Staatsführern und so weiter sozusagen gemeinsam im Bett liegt. Alles ist möglich. Ich würde hier gar nichts ausschließen und ich sage das wirklich ohne Sarkasmus. Es ist nur eine bedauerliche Realität. Was nun die Rückführung, Deportation, Ausweisung, wie auch immer von syrischen Asylwerbern anbelangt, die ein Asyl auf Zeit hatten, so gibt es hier unterschiedliche Aussagen von Politikern. Wir haben in Deutschland, ich glaube, es war Scholz, der gemeint hat, jene, die am Arbeitsmarkt integriert sein, sollten bleiben, jene, die auf Staatskosten leben, und das sind 68% der Asylwerber, sollten zurück. Wir werden sehen, wie diese Rückführung und so weiter gelingt. Eine andere Sache ist das Aussetzen der Asylverfahren für syrische Staatsbürger. Ich habe das letzte Woche kurz angesprochen. Viele derer, die 2015, 2016 kamen, wo ich als freiwillige Übersetzerin tätig war, waren nicht Syrer zumindest. Die, mit denen ich zu tun hatte, die waren Palästinenser, die waren Jordanier, die waren Ägypter, die wollten einfach nur ein besseres Leben in Deutschland oder Österreich. Die jetzt kommen werden, kommen könnten, das werden meines Erachtens die wirklichen politisch Verfolgten sein, sondern das werden eben diejenigen sein, die, weil sie als Journalisten für die syrische Nachrichtenagentur SANA tätig waren, weil sie vielleicht im Außenministerium arbeiteten, weil sie in irgendeiner Weise denunziert, wie auch immer werden. Ja. Lynchjustiz findet statt und diese Menschen könnten vielleicht in den nächsten Monaten an die Tore Europas klopfen. Aber das werden eben nicht die jungen, unzufriedenen Männer sein, die vor 10 Jahren kamen. Und daher ist es war zum einen eine völlig falsche Entscheidung von Merkel im Jahr 2015 zu sagen, wir schaffen das und seid willkommen, Syrer und Afghanen in dieser Welt. Das war eine PR-Aktion ihrerseits, um das Image der eisernen Kanzlerin aufzubessern. Und es ist zum anderen jetzt auch vielleicht eine nicht zu Ende gedachte Pauschalentscheidung zu sagen, keine Syrer mehr. Ja,
ja, und es wird jetzt auch sicherlich rund um die Neuwahlen in Deutschland zu einem Wahlkampfthema gemacht werden, allen voran natürlich von der AfD, aber auch von diesen sogenannten etablierten Parteien rund um die SPD und CDU. Das wird spannend zu beobachten sein. Auch uns wird das hier beschäftigen in unseren nächsten Podcast-Folgen. Aber für die heutige Folge soll es das zunächst gewesen sein. Frau Kneißl, haben Sie wie immer vielen Dank für Ihre sehr kompetenten Ausführungen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen, Frau Kneißl.
Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch einen besinnlichen 4. Adventssonntag, eine angenehme, fröhliche, friedliche Weihnachtswoche. Und ich freue mich auf unser Wiederhören dann am Donnerstag. Nächste Woche machen wir das.
Richtig, das machen wir ausnahmsweise schon am Donnerstag. Und ich wünsche auch euch, liebe Zuschauer, alles Gute, eine besinnliche, ruhige Weihnachtszeit, einen schönen Heiligabend dann nächste Woche. Und ja, dann auch von meiner Seite alles Gute und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.